Hass wird niemals mit Hass überwunden, sondern nur mit Liebe. Das ist eine Möglichkeit der Flucht. Und die andere Möglichkeit der Flucht habe ich bereits erwähnt. Ich habe das nicht. Ich liebe die ganze Welt. Allerdings kann einem dabei passieren, dass wenn man die ganze Welt liebt, man nach Hause kommt und sich mit seiner Frau streitet. Das kann einem sehr leicht passieren. Aber das vergisst man dabei oder es ist gerechtfertigt wieder. Mit der muss man sich streiten. Ich bin ganz sicher, dass das gar nicht so selten passiert, dieses Szenario. Das nutzt einem alles nichts. Das sind alles Ansichten und Meinungen. Das ist kein Selbsterkenntnis. Diese Gallenkrankheit hat der Buddha außerdem noch so erklärt, dass wenn man sich über jemanden ärgert, auf jemanden wütend ist, dass das zu vergleichen wäre, mit der nackten Hand glühende Kohlen hochzuheben und zu versuchen, sie auf den anderen zu werfen. Wobei sich natürlich der, der die glühenden Kohlen hochhebt, zuerst verbrennt. Aber es kann ihm außerdem noch passieren, dass der andere sich zur rechten Zeit duckt. Und dann hat man überhaupt keinen Erfolg gehabt. Also der Buddha will damit ausdrücken, dass es unsinnig ist. Es gibt keine Rechtfertigung. Aber es muss erkannt werden. So, dass dieses Erleben in der Meditation ein automatisches Gegenmittel ist, aber die liebende Güte-Meditation außerdem ein Hilfsmittel und außerdem unser tägliches Zusammensein mit anderen Menschen uns ständig vor die Aufgabe stellt, diese anderen nicht als anders zu sehen, sondern diese anderen als ein Teil von uns selbst. Und dann fällt es uns leichter, sie zu akzeptieren und die Herzenswärme für sie zu haben. Wenn es andere sind, die außerhalb von uns sind, so können wir sie sehr leicht vollkommen ignorieren. Und das machen wir im Allgemeinen auch. Wir ignorieren gefühlsmäßig die meisten Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Wir sind höflich. Das hat man uns ja beigebracht, wie wir klein waren. Aber ist es dann schon. Es ist ein großer Unterschied, ob man jemanden fragt, na, wie geht's? Oder ob man jemanden fragt, wie ist deine Gesundheit? Geht's dir wieder besser? Das ist ein großer Unterschied. Wir können mal checken, wie oft wir sagen, na, wie geht's? Das ist nur ein Beispiel von vielen. Jeder Mensch, der uns begegnet, ist ein Übungsfeld. Auf Pali wird ein Übungsfeld Kamatana genannt, das ist im Allgemeinen das ist ein Meditationsobjekt. Aber wir können das erweitern auf die Menschen, die wir treffen. Die sind alle das Übungsfeld für uns, unsere Herzensqualität zu erwecken und zu erweitern. Wir brauchen dabei nicht daran zu denken, ob diejenigen, die wir treffen, von uns geliebt werden wollen. Das hat überhaupt damit nichts zu tun. Erstens mal ist es so, dass Liebe in diesem Fall ja nicht haben oder behalten bedeutet, sondern einfach ein Gefühl des harmonischen Miteinanderseins. Und das ist natürlich auf jeder Ebene wünschenswert. Sodass dieser dritte Faktor unserer Meditation sehr viel Hilfestellung leistet, wir es aber im täglichen Leben auch weiterführen müssen. Das vierte, was geschieht, ist, dass wir mit dem entzückenden Empfinden gleichzeitig Freude haben. Es ist unmöglich, Entzücken zu empfinden und nicht sich zu freuen. Geht einfach nicht. Die Freude, die dabei hochkommt, die meditative Freude, ist nicht die gleiche Art von Freude, die wir durch unsere Sinneskontakte bekommen. In Pali gibt es dafür zwei Worte. Bei uns schwierig. Die Sinneskontakte, die weltliche Freude, auch die Freude, wenn wir etwas Schönes denken, heißt Pamoja, und die meditative Freude heißt Sukha. Selbe wie Dukkha, nur mit einem S vorne statt einem D. Diese Freude ist ein Teil von dem entzückenden Empfinden und ist ein automatisches Gegenmittel gegen Unruhe und Rastlosigkeit. Die Unruhe und Rastlosigkeit, die die Menschheit empfindet, ist dadurch entstanden und entsteht immer wieder dadurch, dass wir unbefriedigt sind. Und diese Unruhe und Rastlosigkeit zeigt sich in Überbeschäftigtsein. Man hat zu nichts Zeit. Man ist so wichtig und hat so viel zu tun, man hat zu nichts Zeit. Oder man nimmt sich sehr, sehr viele Dinge vor, sodass man sich beeilen muss. Oder aber man mag es nicht an einem Platz und geht zum nächsten. Die Unruhe und Rastlosigkeit muss sich nicht körperlich äußern, tut es aber fast immer. Sie ist vor allen Dingen natürlich ein innerer Zustand. Und der Buddha hat es genannt, ein Sklave zu sein. Die Unruhe und Rastlosigkeit schubst uns hin und her. Wir können nicht dort sein, in voller Ruhe, wo wir gerade sind, sondern die Unruhe und Rastlosigkeit als der Herr im Haus schubst einen von der Stelle, wo man ist, zur nächsten, ob das nun geistig oder körperlich sei. Wir können das ganz leicht feststellen. Wenn wir uns hingelegt haben, wollen wir nach einer Weile aufstehen. Wenn wir aufgestanden sind, wollen wir nach einer Weile uns hinsetzen. Haben wir uns hingesetzt, wollen wir nach einer Weile spazieren gehen. Sind wir spazieren gegangen, wollen wir uns wieder hinlegen. Selber feststellen. Haben wir ein Buch gelesen, haben wir genug davon, wollen wir vielleicht gar nichts tun. Haben wir eine Weile gar nichts getan, dann wollen wir uns überlegen, wen wir anrufen können. Haben wir jemanden angerufen, genügt uns das auch schon, vielleicht einen Brief schreiben oder Fernsehen anstellen. Wieso sind diese Dinge, die man mit einem Knopf drücken kann, so erfolgreich? Deswegen. Da passiert wenigstens was. Es gibt uns so den Eindruck, als ob wir mitmachen bei dieser ganzen Unruhe und Rastlosigkeit, die man zum Beispiel auf dem Fernsehen zu sehen bekommt. Also wir müssen da nicht erst hinfahren oder uns da hineinbegeben in diese Unannehmlichkeiten. Wir können gleich vom Wohnzimmer aus mitmachen. Innere Ruhe zu finden, ist ein Riesenprojekt. Und hat man sie noch nicht gefunden, weiß man überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Auf jeden Fall ist es ohne Unruhe und Rastlosigkeit. Diese Freude, die da kommt, arbeitet gegen Unruhe und Rastlosigkeit, weil wir da etwas gefunden haben, was uns zeitweilig befriedigt. Es ist noch nicht das Endgültige. Es ist eine zeitweilige Befriedigung. Auch da hat der Buddha empfohlen, dass wir mehr über die Lehre lernen und dass wir uns mit weisen und erfahrenen Menschen zusammentun. Der fünfte Faktor der Meditation ist wieder einer, der bei allen Meditationen zu finden ist. ganz egal wie kurzfristig. Das ist die Einspitzigkeit. Die Einspitzigkeit des Geistes bedeutet, dass er nun wirklich mal auf einem Punkt geblieben ist. Und selbst wenn er das nur eine Sekunde gemacht hat, so hat er dennoch die Einspitzigkeit erlebt. Selbstverständlich, wenn wir die erste Vertiefung, dieses entzückende Empfinden, etwas mehr praktiziert haben, können wir länger einspitzig sein. Die Einspitzigkeit des Geistes ist das Schärfen des Geistes. Es ist die Möglichkeit, einmal in die Tiefe zu schauen. Wo und welche Tiefe? In unsere eigene Tiefe. Es gibt überhaupt nichts anderes zu schauen. Die Einspitzigkeit hat der Buddha verglichen mit einer geschärften Axt. Zu seiner Zeit war eine Axt ein ganz wichtiges Instrument. Und eine stumpfe Axt, mit der ist es kaum möglich, Holz zu spalten. Es ist sogar lebensgefährlich. Aber mit einer wirklich gut geschliffenen Axt kann man sehr häufig durch das Holz ganz leicht durchspalten. Das Holz sind unsere falschen Ansichten und Meinungen. Und die gut geschliffene Axt ist der einspitzige Geist. Es gibt nur ein einziges Instrument im ganzen Universum, und das ist der Geist. Von dem ist alles abhängig. Und da, auf unserer weltlichen, menschlichen Ebene, fast alle Geister nicht gut geschliffen sind, so sieht unsere menschliche Ebene so aus, wie sie eben uns präsentiert wird. Und ob wir da dies oder jenes etwas ändern, natürlich, man kann Leid und Kummer helfen, aber ob wir da etwas ändern, hier oder da, ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, die Wahrheit zu erkennen. Und je mehr Menschen sich von Unruhe und Rastlosigkeit lernen zu befreien und je mehr Menschen Wahrheit erkennen können, desto besser geht es auf unserer Ebene zu. Wir haben, wie ich sagte, 8 Vertiefungen. Ich spreche von der ersten. Ich möchte nur ganz kurz einmal auf die 6. Vertiefung zu sprechen kommen. Die 6. Vertiefung ist das unendliche Bewusstsein, was wir auch universelles Bewusstsein oder kosmisches Bewusstsein nennen können. Es ist ein Erlebnis und nicht eine Idee. Solange diese Dinge Ideen sind, nutzen sie uns überhaupt nichts. Aber wenn es ein Erlebnis wird, nutzt es uns sehr viel, weil wir dadurch nämlich kennenlernen, dass unser eigenes Bewusstsein sich so erweitern kann, dass es unendlich wird. Und wenn uns das gelingt, haben wir natürlich Zutritt zu allem, was in diesem unendlichen Bewusstsein vorhanden ist. Ob wir diesen Zutritt dann verwirklichen oder nicht, ist eine zweite Frage. Was es aber auf der praktischen Ebene bedeutet, ist, dass alles, was aus unserem Bewusstsein herausfließt, in das universelle Bewusstsein hineinfließt. Und es fließt viel Schmutz in das universelle Bewusstsein. Natürlich auch Gutes. Und wir haben Zutritt zu diesem universellen Bewusstsein, genauso weit, wie wir unser eigenes Bewusstsein schon erhoben haben. Wenn wir vollkommen nur auf der weltlichen Ebene sind, dann ist das alles, wozu wir Zutritt haben. So dass es uns dadurch vielleicht klarer wird, dass wir eine Verantwortung haben, allen anderen Menschen gegenüber, durch unsere eigenen Bewusstseinsebenen, und nicht, dass wir was bekommen, sondern dass wir endlich mal was von uns geben. Nicht nur auf der materiellen Ebene, sondern auf der Bewusstseinsebene. Und je mehr Menschen Frieden in sich erwecken, Unruhe und Rastlosigkeit loslassen, die innere Freude erleben, desto mehr davon geht in das universelle Bewusstsein. Es ist ganz einfach zu erkennen, zum Beispiel in der Familie. Wenn ein Familienmitglied voll Freude ist, so dürfte das wohl den anderen Familienmitgliedern helfen. Es müsste schon sehr seltsam sein, wenn das nicht der Fall wäre. Es kann uns also dadurch auch klarer werden, dass wir nicht für uns selbst meditieren, obwohl wir es für uns selbst machen müssen. Aber die Resultate sind nicht für uns selbst. Die Resultate sind für alle. Soweit das die Stärke des Geistes und des Herzens reicht, soweit reichen die Resultate. Die Einspitzigkeit des Geistes ermöglicht es uns, dass wir zu der Zeit, wo wir es haben, das erste Hindernis loslassen, was die Begierde nach sinnlicher Befriedigung ist. Das heißt, wir suchen keine Sinneskontakte, die uns erfreuen, weil wir haben ja sowieso schon die Freude. Der Buddha hat dieses erste Hindernis verglichen mit ein Schuldner zu sein. Wenn man Geld schuldet, muss man jeden Monat bei der Bank mit Zinsen abzahlen. Wenn wir auf unsere Sinneskontakte ausgerichtet sind, so schulden wir ihnen die ganze Zeit die Befriedigung. Und haben wir sie einmal befriedigt, dann müssen wir noch Zinsen zahlen, weil die nächste Befriedigung muss schon etwas anders und besser sein. Diese Schuld, die wir vielleicht bei der Bank haben, können wir zu Lebzeiten abtragen. Das ist jedenfalls denkbar. Wenn wir unseren Sinnen, die Schulden, die Befriedigungsschulden und nichts dagegen tun, haben wir dieselbe Schuld noch auf dem Totenbett. Und es wird äußerst unangenehm. Es ist viel besser, diese Schuld jetzt schon zu erkennen. Das bedeutet nicht, dass man keine angenehmen Sinneskontakte mehr bekommt. Es bedeutet genau das Gegenteil. Es bedeutet, dass wir die angenehmen Sinneskontakte dankbar annehmen, aber uns nicht auf die Suche nach ihnen machen. Und wenn wir sie bekommen, sie auch nicht behalten wollen, weil wir etwas Besseres in uns selbst gefunden haben. Das sind die Einsichten, die aus den Vertiefungen entstehen, die der dritte Schritt sind. Was habe ich gelernt? Das, was ich da erzähle, sind Vorschläge. Diejenigen, die es machen, müssen ihre eigenen Einsichten daraus bekommen. Dies gilt auch für jegliche Meditationssitzung oder Erlebnis, wo wir das Gefühl haben, das ist gut genug, sodass ich es wiederholen kann. Am Ende überlegen, was habe ich gemacht? Habe ich anders gesessen, anders gegessen, anders gedacht? Was habe ich anders gemacht diesmal, wodurch ich mehr konzentriert wurde? Und auch das ist vergänglich. Und was habe ich jetzt gelernt? Das braucht man nicht nur bei den Vertiefungen benutzen, diese drei Schritte, sondern das können wir bei jeder Meditation benutzen, die wenigstens so weit konzentriert war, dass wir sie erkennen können als eine Meditation. Die fünf Faktoren der Meditation, von denen drei bei allen Meditationen vorhanden sind und nur zwei sich in der ersten Vertiefung anbieten, arbeiten gegen unsere fünf Hindernisse. Automatische Reinigungsmittel, müssen aber unterstützt werden von dem täglichen Läuterungsprozess. Alleine genügt es nicht. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir es nicht unterstützen durch den täglichen Läuterungsprozess und uns eventuell eins von zwei Dingen einreden. Erstens einmal, dass wir den Läuterungsprozess gar nicht brauchen, weil wir ja gar nicht ungeläutert sind. Nicht so selten, wenn sich's auch absurd anhört, ist es gar nicht so selten. Da glaubt man ganz fest dran. Das ist nicht nur so eine Idee, das ist ein ganz fester Glaube, weil man alles unterdrückt, was unangenehm ist. Oder aber, dass man sich einredet, man meditiert ja so gut, das muss genügen. Der Buddha hat das nie als genügend erklärt, nur als das Mittel. Ohne das Mittel geht es überhaupt nicht. Da wird nichts. Und das können wir in der Welt, in der wir leben, ganz deutlich sehen. Die meisten Menschen meditieren nicht. Und daher haben sie jegliche Menge Probleme miteinander, gegeneinander, mit sich selbst, mit der Welt als solche, überall. Problemlos, harmonisch, fließend durchs Leben zu gehen, braucht eine andere Sichtweite. Und das ist in allen Jahrhunderten von allen spirituellen Suchenden immer erkannt worden. Das ist nichts Neues. Was im Moment neu ist, ist, dass wir in einem technokratischen Zeitalter leben, wo das derartig wenig in Betracht gezogen wird, dass es sich anhört, als wäre es ganz was Neues. Es ist das, was die Menschheit immer gesucht hat, immer gemacht hat, aber immer nur wenige. Weil man braucht eine ganze Portion Selbstdisziplin. Und das ist keine sehr beliebte Arbeit. Nie gewesen und heute auch nicht. Denn um sich jeden Tag hinzusetzen und zu meditieren, und sich selbst so zu erkennen, wie man wirklich ist. Dazu braucht man Selbstdisziplin, Willenskraft. Alles, die kann man natürlich lernen, die kann man sich aneignen. Aber unsere Hindernisse, das Dritte in diesem Fall, Lässigkeit und Trägheit des Geistes, sprechen dagegen. Nichts hilft als das eigene Dukkha. Wirklich erkennen. Wenn wir, und ich möchte noch auf die zweite Vertiefung zu sprechen kommen, wenn wir in der Lage sind, auf dem entzückenden Gefühl einige Zeit zu bleiben, und wieder ist einige Zeit einfach einige Zeit, obwohl vielleicht Gedanken dazwischen kommen, so dennoch den größten Teil der Zeit auf diesem entzückenden Gefühl geblieben sind, dann ist der Moment gekommen, wo wir dieses entzückende Gefühl absichtlich in den Hintergrund unseres Bewusstseins bringen können und die Freude, die zu der Zeit vorhanden ist, in den Vordergrund, sodass wir diese beiden voneinander trennen, weil das Erste, das Empfinden, ist noch ziemlich grob. Es ist körperlich basiert, obwohl es nicht der Körper ist, der es uns offeriert, so ist es dennoch nicht so subtil wie die nächsten Vertiefungen. Die Vertiefungen werden immer subtiler und subtiler. So lassen wir dieses Entzücken fallen nach einiger Zeit und konzentrieren uns nur auf die Freude. Im Allgemeinen spürt man die Freude im, was wir das spirituelle Herz nennen, in der Mitte des Brustkorbs. Die Freude kann verschiedene Arten annehmen. Sie kann stark oder schwach sein. Sie kann ein Gefühl der Süßigkeit vermitteln, innere Süßigkeit. Sie kann ein Gefühl der Liebe sein, ein Aufmachen des Herzens und alle Menschen umarmen. Sie kann ein Gefühl des Beglücktseins sein. Alle Möglichkeiten sind gegeben. Beide, sowohl das Entzücken wie auch die Freude, haben noch eine gewisse Erregung in sich, sind aber unumgänglich nötig, auf diesem Weg zu praktizieren, denn vor allen Dingen die innere Freude bringt eine starke Einsicht und ist etwas, was die meisten Menschen nie kennenlernen. Und dennoch ist es gar nicht schwierig. Deswegen hat der Buddha Mitgefühl gehabt mit all den Menschen, denen er begegnet ist. Und wenn sie aufgeschlossen genug waren, ihm zuzuhören, versucht, sie zu lernen. Die innere Freude besteht in uns, sie ist da. Wir können nur an sie ran, wenn wir an das Erleben gehen, statt an diesem ewigen Erdenken. Was gibt's denn nur alles schon zu erdenken? Jetzt haben wir doch nicht schon alles erdacht. Ist das schon genug? Jetzt können wir wirklich mal zum Erleben gehen. Dieses Gefühl der inneren Freude bringt die Einsicht mit sich, dass sie total unabhängig ist von äußeren Umständen und vor allem unabhängig von Sinneskontakten. Dieser erste Moment der Unabhängigkeit ist ein Gefühl der Freiheit. Der Buddha hat uns Freiheit versprochen. Freiheit muss Unabhängigkeit sein, anders nicht möglich. Solange wir abhängig sind von etwas glauben zu müssen, abhängig von den Emotionen von anderen Leuten, abhängig davon, ob sie uns anerkennen, abhängig davon, was unsere Sinneskontakte begegnen, all diese Abhängigkeiten macht es unmöglich, dass wir reine Freude erleben, weil wir ja ständig in Angst sind, dass das, was dieses eventuelle Freude verursacht hat, wieder verloren geht. Die Unabhängigkeit der Freude, die wir in der Meditation, in der zweiten Vertiefung erleben, ist eine tiefe Einsicht, eine starke Verdeutlichung, dass jeder Mensch nicht nur es erleben kann, sondern überhaupt die Umwelt nicht braucht, um sich zu freuen. Was Besseres kann einem überhaupt nicht passieren. Die Umwelt ist zwar manchmal sehr hübsch und sehr nett, aber manchmal ist sie gar nicht hübsch und nett. Manchmal ist die Umwelt sehr mühsam und aufwendig. Und offeriert überhaupt nicht das, worüber wir uns freuen. Und dann freuen wir uns immer weniger. Freude wird dringend gebraucht auf der menschlichen Ebene. Wenn wir mal in einer Großstadt sind und die Menschen beobachten, die dort auf den Straßen hin und her gehen. Sieht so aus, ob sie hin und her gehen. Sie gehen, die eine Seite geht dahin, die andere Seite geht woanders hin. Dann sieht man sehr selten ein freudiges Gesicht, wenn überhaupt. Ich habe das gerade in den verschiedenen Großstädten, denen ich mich kurz aufgehalten habe, geübt, zu untersuchen. Sehr selten. Manchmal sieht man ein freudiges Kindergesicht. Das ist ja auch schon was wert. Freude wird dringend gebraucht. Und derjenige, der sie in sich erlebt, ohne äußere Umstände, ist daher ein Freudenbringer. Diese Freude, die der Mensch dann in sich hat, verbreitet sich nach außen, ist ein Teil der Umwelt und andere können sie ganz deutlich merken. So auch da sind wir nicht nur mit uns selbst beschäftigt, aber wir können der Welt nur schenken, was wir effektiv in uns besitzen. Wenn wir keine innere Freude haben, können wir sie keinem Menschen schenken. Sie ist für jeden erreichbar. Und sie bringt ein Gefühl der Zufriedenheit mit sich. Eine Zufriedenheit, die nicht selbstzufrieden ist, sondern ein Erkennen, dass man bis zu diesem Erleben die Welt ganz falsch angesehen hat. Man hat geglaubt, dass durch unsere Sinneskontakte und durch das, was in der Welt existiert, man seine Freuden bekommt. Und die haben wir auch manchmal bekommen. Aber sie sind viel zu kurzfristig und viel zu abhängig, um uns zufriedenzustellen. Und daher kommt mit dieser Freude auch ein Gefühl der Zufriedenheit hoch. Das würde dann die dritte Vertiefung sein. Diejenigen, die die können, wissen darüber sowieso Bescheid. Für diejenigen, die es noch nicht können, genügen die ersten beiden. Vor allen Dingen die erste. Das ist der Zugang. Die wird unweigerlich gefolgt von den anderen. Entschlusskraft. Mal fallen lassen, all das, was im Geist herumspukt. Wozu? Brauche ich das wirklich? Loslassen, fallen lassen, sich hingeben. All das bringt die neuen Bewusstseinsebenen.